Ein kleines Kind in der S-Bahn weint bitterlich, irgendwie haben Eltern und Kind sich verpasst, hat den Kontakt zu den Eltern verloren. Ja, wo schau du ne? Die Frage bedeutet, was sind deine Eltern, wer sind deine Eltern, wo ist deine Familie, wo wohnst du? Hat zu Mama und Papa. Und wo sind die? Ich weiß es. Ja, wo wohnst du denn? Hat er heim. Und wo ist der heim? In der Stube der Straße. Gut, dann hat man die Adresse, dann passt das und das Kind wird abgegeben und alles ist wieder gut. Wohin gehörst du? Spannende Frage, kann man so oder so verstehen. Man kann das so verstehen, die Mari mit ihrer Knui, die gehört in Reha, aber ganz dringend und ganz schnell. Oder der gehört ins Gefängnis. Oder der gehört da rein, wo der Pfeffer wächst. Oder der gehört eigentlich aufs Gymnasium. Wenn man die Frage so versteht, wo gehöre ich hin, bedeutet das, da wo jemand nicht ist, aber er sein sollte. Man kann es aber auch anders verstehen. Ich gehöre automatisch, ganz einfach, weil ich Mensch bin, weil ich hier bin, weil ich in Deutschland lebe, gehöre ich automatisch zur Deutsch, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Völlig klar, man gehört immer zu einer Einrichtung. Man hat eine Steuerklasse, ob man will oder nicht. Man gehört zu einer lieben Frau und Familie. Man hat, sofern man in einer Kirche ist, eine Konfession, gehört dann in die FEG oder in die Landeskirche oder wie auch immer. Der Bürgermeister gehört aufs Rathaus, klarer Fall. Die Schulleiterin gehört natürlich in Schule, zu ihrer Schule und so weiter. Man kann die Frage, wo gehöre ich hin, aber auch weiter fassen, existenzieller stellen und sagen, wo ist eigentlich meine Hoffnung, mein Halt, mein Ankerplatz, wo mache ich mein Leben fest? Und darum soll es heute gehen. Allianz Gebetswoche heute, Text aus dem Hebräerbrief. Ich darf jetzt mal den Predigtext projiziert bitten. Vielen Dank. Ich habe den mal wörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Hebräer ist komplex, kompliziert, nichts für schwache Nerven, aber total lohnend. Und da haben wir heute als Vorgabe sozusagen drei Verse aus Hebräer 6. Ich lese mal vor. Da schreibt der Autor, da geht schon was voraus. Damit wir durch zwei unabänderliche Geschehnisse, bei denen es unmöglich ist, dass Gott lügt, den starken Antrieb haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, in der vorhandenen Hoffnung festzuhalten. Die haben wir, nämlich diese Hoffnung, als einen festen und sicheren und in das Innere des Vorhangs hineinreichenden Anker unserer Seele, wo für uns der Vorläufer Jesus hineingegangen ist und nach der Ordnung Melchisedeks für ewig hohen Priester geworden ist. Harte Kost heute, gehen wir mal durch, passt, muss man wissen, Hebräer, wer hat einen Hebräerbrief schon mal gelesen hier? Boah, alle Achtung, und Sie haben es geschafft, ganz durch. Also Hebräerbrief, muss man wissen, ist ganz fest und tief im Alten Testament verwurzelt. Kein anderer Brief, keine andere Schrift des Neuen Testaments, abgesehen von der Offenbarung vielleicht noch, ist so verankert im Alten Testament. Da geht es um Abraham, da geht es um Priester, da geht es um Hohenpriester. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, das Alte Testament ist ein Typus, ein Hinweis, ein Vorbild für den neuen, für den besseren Bund. Nämlich Jesus ist besser als Mose. Jesus ist der endzeitliche, endgültige, einmalige, alles überbietende Hohenpriester. Und das Alte Testament, die Schriften weisen auf ihn hin. An ihm wollen wir festhalten. Das ist die Botschaft des Hebräers. Und Hebräerbrief hat immer so das Schema Lehre, Ermahnung, also Dogmatik und dann kommt wieder Ethik und so weiter. Das geht eigentlich ziemlich stringent durch. Immer mit der Maßgabe, Gemeinde, bleibt dran, bleibt bitte dran. Halte die Hoffnung fest, es lohnt sich. Ihr seid ein Vorbild und ihr habt ein Vorbild des Ausharrens und Dranbleibens, nämlich Abraham. Abraham hat die Verheißung erlangt, er ist unser Hoffnungsvorbild. Das muss man wissen und jetzt beginnt der Abschnitt und redet von diesen beiden unabänderlichen Geschehnissen. Gemeint ist die Verheißung an Abraham, an den biblischen Urvater, seine Nachkommen sollen zahlreich sein wie der Sand am Meer und Gott will den Abraham segnen. Steht alles im Alten Testament, kann man im ersten Buch Mose nachlesen. Und darauf bezieht sich jetzt die Aussage von den zwei unabänderlichen Geschehnissen, bei denen es unmöglich ist, dass Gott lügt, heißt es wörtlich. Gott schwört einen Eid, dann gilt's. Das zuverlässig hat Bestand. Gott kommt zum Ziel, er lügt nicht. Liebe Gemeinde, wir haben eine fantastische Hoffnung als Christen. Wir haben einen Gott, der nicht lügt, der uns nicht an der Nase rumführt. Wir haben einen lebendigen Gott, der bei dem, was er verspricht und verheißt, bleibt. Und das dürfen wir wissen, das ist ein Riesenprivileg. Und wenn es hart kommt, soll man Zuflucht nehmen zu dieser Hoffnung. Diesen starken Antrieb, diese Hoffnung, eine Motivation, eine Hoffnung eben nicht aufzugeben, eine Hoffnung, die Gewissheit ist. Wir haben keine Grund zur Resignation. Das möchte ich einfach mal festhalten. So, und jetzt geht's weiter. Vers 19. Ich kann das immer nur andeuten. So sagt man doch, wenn man eigentlich noch eine Stunde reden möchte, aber keine Zeit hat. Wegen dem deute ich das nur an und gehe zu Vers 19 weiter. Die Hoffnung, irgendwie geht das Mikrofon da immer runter. Muss ich das da feststellen? Ich bin unheimlich praktisch begabt. Ich bin berühmt für meine praktischen Fähigkeiten. Vielen herzlichen Dank. Und die beweisen sich an solchen Kleinigkeiten wie ein Mikrofon. Unsere Hoffnung ist ein Anker. Nochmal Hebräer, fest im Alten Testament verwurzelt. Und da ist die Rede von einem in das Innere des Vorhangs hineinreichenden Anker. Jetzt ist das irgendwie ganz komisch. Wir haben es ja toll im Anspiel schon gesehen, da geht es um einen Vorhang und dahinter verbirgt sich was. So, jetzt kommt eine sensationelle Grafik, 3D, hypermodern, Neumeister. Bitteschön. Super. Habe aber nichts anderes gefunden auf die Schnelle. Wir haben hier den Tempel Salomos. Können Sie auch die Stiftshütte nehmen aus dem Alten, also aus der Wüstenzeit, genau gleich aufgebaut. Oben haben Sie so einen Seitenanriss und unten haben Sie so einen, glaube ich, Grundriss, sagt man da, gell? Ja, vielen Dank, Herr Weise. Und wenn man das jetzt mal genau anguckt, dann findet man rechts den Vorraum, also außen gibt es dann noch was, so eine Waschschüssel und ein Brandopfer und ein Opferaltar. Und dann betritt man den Tempel von rechts nach links, kommt in einen Vorraum und dann kommt das Heiligste. Ihr könnt jetzt eben oben gucken und unten gucken, das ist egal. Im Grundriss sieht man es ein bisschen besser. Im Heiligen steht der Leuchter, da ist der Schaubrottisch und der goldene Räucheraltar. Und dann geht man, eigentlich nur einer, einmal im Jahr, nämlich der Hohenpriester, weiter ins Allerheiligste und da zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten ist der Vorhang. So muss man sich das vorstellen. Und hinter dem Vorhang verbirgt sich das Allerwichtigste im Tempel, nämlich das Allerheiligste. Ist die Lade mit den zwei Gebotstafeln und zwei Cherubim wachen über dieser Lade. Und man muss sagen, dass dieses Allerheiligste der Ort ist, wo Gott sich offenbart. Das ist nicht die Wohnung Gottes, aber der Fußschemel Gottes, so muss man sich's vorstellen. Und dieser Fußschemel Gottes ist die Lade Und darüber thront er und erfüllt das Allerheiligste, letztlich den ganzen Tempel. Und so ist zumindest gedacht, vom Prinzip her das ganze Volk mit seiner guten, heiligen Gegenwart. So, kann man da so weit noch folgen? Sind Sie noch wach? Ich werde auch irgendwann fertig, keine Bange. Da wohnt Gott also in Anführungszeichen, so sage ich mal, in Anführungszeichen. Das ist der Ort der Heiligkeit, der Schönheit und der Majestät Gottes. Aber da darf nicht jeder rein im Alten Testament, sondern nur der Hohenpriester einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Da erwirkt er Vergebung der Schuld für die Sünden des Volkes. Und jetzt sagt Hebräer, hier im Allerheiligsten, da ist unser Hoffnungsanker. Er ist nicht im Vorraum, er ist nicht im Heiligen, er ist im Allerheiligsten. Im Allerheiligsten, im Zentrum der Gottesbegegnung, da hinein reicht der Anker unserer Seele. Liebe Gemeinde, ist uns eigentlich bewusst, was das heißt? Ist uns eigentlich bewusst, was das wirklich heißt? Wo gehöre ich hin? Ich gehöre ins Allerheiligste. Ja, sagt Hebräer. Da ist der Ankerplatz mal eurer Seele, eurer Hoffnung, eine unglaubliche Vorstellung. Ich gehöre dahin, wo Gott sich offenbart. Mein Lebensort ist das Heiligtum, das Allerheiligste, die unmittelbare Offenbarung Gottes. Unfassbar. Damit kann ich leben, damit kann ich auch mal hoffentlich sterben. Und das heißt, ich bin gar nicht in mir gegründet. Wenn mein Anker da reinreicht, ins Allerheiligste, dann bin ich nicht in mir gegründet, sondern ich gründe mich im Allerheiligsten. Ich gründe mich da, wo das Zentrum der Gottesbegegnung ist. Cooler Gedanke. Da hat uns Christus hingestellt. Und damit kann ich wirklich leben und ich finde es ein Wahnsinnsprivileg. Und jetzt führe ich den Gedanken mal ein bisschen weiter. Wir gehören ja physisch in unterschiedliche Gemeinden. Die einen sind Evangeliker, die anderen sind Landeskirchler, die dritten sind katholisch, die vierten sind vielleicht gar nichts auf dem Papier. Und doch gehören wir alle, wenn wir an Christus glauben, zusammen. Denn auch wenn wir hier in verschiedenen Gemeinden sind, manchmal bereichernd, ganz oft schön, toll, ergänzend, manchmal schmerzhaft, manchmal ein bisschen schwierig. Aber jeder Lebensanker von uns allen, egal wo wir hingehören, physisch, gründet im Allerheiligsten. Jeder Lebensanker, da kommen alle unsere Lebensanker zusammen. Finde ich eine richtig gute Vorstellung. So, jetzt kommt der letzte Vers. Vers 20, nochmal ein Predigtext bitte. Vielen Dank. In dieses Allerheiligste, da, sagt Hebräer nun, ist unser Vorläufer Jesus vorausgegangen, hineingegangen, also hinter den Vorhang. Der Vorhang, der ja zerrissen ist bei der Kreuzigung, das wissen wir, aber andere Geschichte wieder. Jedenfalls, da ist Jesus hingegangen und nach der Art Melchisedeks für ewig Hohenpriester geworden. Es braucht keine weiteren Hohenpriester mehr. Wir haben einen, den wahren, gültigen Hohenpriester. Jesus. Der hat uns den Zugang zu Gott, zum Allerheiligsten verschafft. Melchisedek, eine ganz geheimnisvolle Gestalt im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den Melchisedek. Wenn nicht, lernen Sie ihn kennen. Unter Abraham tauchte er auf, aus dem Nichts, ein Königspriester aus Salem, da vermutet man, das wäre das zukünftige Jerusalem, Priester des höchsten Gottes, ganz merkwürdige Gestalt, und der segnet nun Abraham. Für Hebräer, klar, natürlich, Melchisedek ist der Typus von Christus, für Christus, klares Vorbild, klarer Vorgänger von Christus, weist auf Christus hin. Jesus, unser Hohenpriester, er bittet für uns immer. Er vertritt uns ständig vor Gott. Er gab sein Leben als einmaliges, unwiederholbares Opfer. Er ist kein Hohenpriester auf Zeit, der nur einmal im Jahr in den Tempel darf, ins Allerheiligste. Christus ist da immer. Und wir werden damals sein. Es kommt die Zeit, wo wir keine Hoffnungsanker mehr brauchen. weil wir dann selber im Allerheiligsten sind, da wo Gott ist. Was ist das Allerheiligste? Da, wo es immer gut ist. Und da werden wir sein, wenn wir, und jetzt spreche ich mit Hebräer, wenn wir die Hoffnung festhalten, die Hoffnung, die wir haben. Und wenn wir danach schauen, dass unser Hoffnungsanker fest da verankert bleibt und nicht zu niemand ihn daraus mehr entfernen kann, dann werden wir irgendwann mal dem Prodromos, dem Vorläufer Christus, nachfolgen und vor dem Thron stehen und anbeten. Dann braucht es keine Hoffnung mehr, dann gibt es nur Gewissheit. Und dann wird es wunderbar und schön. Und Hebräer sagt, da müsst ihr hin. Bleibt dran, bleibt wirklich dran bis dahin. Es lohnt sich. Amen.